So segne auch heute Morgen den Gottesdienst, segne auch die, die später im Internet unseren Gottesdienst hören werden. Sei du bei jedem Einzelnen, segne sie, Herr, sprich du in die Herzen, hier und auch draußen. Wir freuen uns, dass wir in Ruhe und Frieden die Gottesdienste immer noch halten dürfen und dass wir auch wissen dürfen, dein Wort, du möchtest heute Morgen durch dein Wort auch zu uns reden, dass wir es nicht nur hören, sondern auch in unserem Herzen aufnehmen. Amen. Ja, ich habe gelesen im Wort Gottes in Philipper 4, Vers 13. Und da steht, alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Aber jetzt gucken wir doch mal auf unseren Alltag. Wie ist das denn? Dann werden wir sagen müssen, das Leben ist anstrengend. Es kostet Kraft, alle Herausforderungen zu meistern, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen, sich anzupassen an nicht zu verändernde Umstände, sich nicht von Sorge und Angst erdrücken zu lassen. Es kostet viel Kraft, die vielfältigen Beziehungen zu leben, die Maske aufrecht zu erhalten, dass man alles im Griff hat. Das ist besonders schwierig, immer freundlich und leistungsfähig zu sein. Es kostet Kraft, damit fertig zu werden, dass man Fehler macht, nicht so liebt oder geliebt wird, wie man möchte, die Schwäche des eigenen Körpers zu spüren, krank zu sein, nicht mehr so ganz funktionieren zu können. Es kostet Kraft zu spüren, dass man älter wird. Das Leben kostet Kraft. Und dann fragt man sich, sind denn Atheisten besonders mutig oder leichtsinnig? Es fordert eine Menge Mut oder Leichtsinn, wenn man meint, mit alledem alleine und ohne Gott fertig werden zu können. Ohne die Kraftquelle des Glaubens, die er uns in Jesus zur Verfügung stellt, sich alleine zu orientieren, Herausforderungen zu meistern, mit Fehlern und Schwächen umzugehen und mit dem Sterben fertig zu werden. Ist das Mut oder doch eher Leichtsinn und Übermut? Ein Französischlehrer aus Kamerun hat mir mal erzählt, als ich nach Europa kam, haben die Menschen sich gewundert, wenn ich sagte, dass ich an Gott glaube. In Kamerun würde man sich wundern und es nicht verstehen, wenn jemand sagt, ich glaube nicht an Gott. Und dann erzählte er mit einem strahlenden Gesicht, wie wichtig für ihn der Glaube an Jesus ist. Und er fügt hinzu, ist es nicht traurig, wenn man ohne Gott als Atheist leben muss? Ich konnte ihm nur zustimmen. Zu beneiden sind sie jedenfalls nicht, sagt er. Es ist schön, Christ zu sein. Ich bin froh, dass ich Jesus Christus als den Auferstandenen kennen, an ihn glauben und zu ihm gehören darf. Wie geht es euch? Durch ihn bin ich mit Gott selbst und allem, was es in seiner Ewigkeit gibt, verbunden. Immer wieder habe ich es erlebt, wie der Glaube an Jesus mir Kraft gegeben hat, Ängste und Sorgen abzugeben, mutig auf das Leben zuzugehen und mit all den Gefahren und möglichen Irrwegen, mit Enttäuschungen über andere und mir selbst fertig zu werden und immer wieder neu anzufangen. Jesus bringt uns mit seiner Liebe und Kraft dorthin. Wie oft musste ich erfahren, dass meine Kraft begrenzt ist? Und wenn mich andere ermutigen oder stärken wollten, war es trotz allem Willen nicht, auch nur sehr begrenzt möglich. Aber die Kraftquelle aus dem Glauben an Jesus ist unbegrenzt. Und sie steht uns immer zur Verfügung. Natürlich fühle ich mich als Christ manchmal erschöpft und schwach, aber ich weiß, wo ich neue Kraft bekommen kann und wo es davon genügend gibt. Gott gibt sie nicht auf Vorrat, aber immer genug für den nächsten Tag und die nächsten Aufgaben. Das Wichtigste, die Beziehung zu Gott, müssen wir pflegen. Aber es bleibt eine Frage existenziell. Und die heißt, kennst du Jesus wirklich? Weißt du, wer das ist? Darüber predige ich heute Nachmittag um 17 Uhr. Und wer mit dabei sein möchte, ist herzlich eingeladen. Amen. Der steht schon in den Startlöchern. So soll es auch sein. Wir nehmen ja immer die Predigten auf. Ist das gestattet? Weil ich habe dir das ja absichtlich nicht vorher gesagt, dass unsere Predigten 1.000 bis 3.000 Mal in der Woche gehört werden. Das heißt, die eigentliche Gemeinde ist nicht hier, die ist draußen. Und wenn es ab und zu bollert, das sind unsere Kinder. Die wollen wir auch segnen. Herr Jesus, segne jetzt Uwe. Gib ihm das richtige Wort, Herr. Lass ihn wirklich frei und unbedenklich sprechen, so wie der Schnabel gewachsen ist, Herr. und leite ihn durch deinen Heiligen Geist und segne auch die Kinder, die nebenan sind und auch dort Betreuung finden und auch ein geistliches Wort kriegen. Amen. Uwe, herzlich willkommen.
Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Für mich immer noch sehr ungewohnt, dass man mal vorne steht und zu allen sprechen darf. Aber alles, was man sagt, ist ja für Jesus. Und ich habe, ob laut, ob leise, ich habe lebendige Gebete gehört. Das spürt man in seinem Herzen. Und ja, die Gemeinde lebt und soll leben, ne? Amen. Und ich möchte noch einmal erinnern an das erste Lied, was Juliane gesungen hat. Freut euch, ihr Kinder des Herrn, ne? Ja, freut euch, möchte ich nochmal mit Nachdruck sagen. Wir haben wirklich allen Grund zur Freude, egal wie es um uns herum tobt, egal wie schlimm das ist, was wir alles im Fernsehen sehen, die Politik. Man muss wirklich abschalten und den Blick nach oben bringen. Nur da finden wir wirklich Ruhe und kommen weg von diesem Stress in der Welt. Ich stecke mich da nicht rein. Wir sind nicht berufen, da in der Politik zu kämpfen oder sonst irgendwas. Wir gehen wählen, alles gut und richtig. Wir können auch für oder gegen irgendwelche Parteien sprechen. Das tut alles nichts zur Sache. Das hat auch hier an der Kante nichts verloren. Aber ich wollte damit nur sagen, auf Jesus gucken, das ist immer der richtige Blick. Und am besten, am wenigsten oder gar nicht auf uns selbst. Denn was meine Erfahrung ist, das reißt runter, wenn wir auf uns gucken. Ne? Rolf nochmal, du hast heute Nachmittag eingeladen.
Ja.
Wie hieß der Titel?
Vaterherz Gottes kennenlernen.
Das Vaterherz Gottes kennenlernen, ja. Möchte ich auch nochmal sagen.
Hoffentlich habe ich deinen Brief jetzt nicht weggenommen.
Nein. Passt schon alles, obwohl das ja auch, das geht auch in die Richtung. Ja, kennst du wirklich Jesus? Genau, das war's. Ja. Kennst du wirklich Jesus? Das ist nicht selbstverständlich, auch wenn man in der Gemeinde ist und vielleicht schon x Jahre glaubt. Kennen wir Jesus? Sollte man sich wirklich immer wieder, was heißt immer wieder fragen? Habe ich es erlebt? Habe ich ihn erlebt in meinem Herzen? Ist er mir begegnet? Der lebendige Gott, Jesus Christus, ist er. Jeder erlebt das, da gibt es keine Schiene, jeder erlebt das ganz persönlich, auf seine ganz persönliche Art und Weise, wie Gott das Herz berührt. Denn er ist unser Ingenieur, unser Erfinder. Der weiß genau, wie wir ticken und der weiß genau, wie er uns ansprechen muss. Im Normalfall sanft und voller Liebe. Und wo es nötig ist, so wie auch in meinem Leben, ich mache da eine Kurzfassung. Vor 36 Jahren aus der Psychiatrie gekommen, drogensüchtig, hochverschuldet, Offenbarungseid, durchgeknallt, mehrfach aus der Wohnung rausgeholt und in die Psychiatrie, in die geschlossene. Nur so viel, dass ihr so in ungefähr, ganz grobe Sache, eine Vorstellung habt, wo ich herkomme und was der Herr in meinem Leben gemacht hat. Ich saß nur da und habe gesabbert, ich war voller Neuroleptika, oder wie der hieß, diese ganzen Haldol, Leponex, Taxilan, alles diese Psychopharmaka und nichts hat mir 3,5 Jahre geholfen. Aber als Jesus in der Psychiatrie an mein Herz geklopft hat, da konnte ich nicht mehr aufhören mit Weinen. Ich konnte nicht mehr aufhören. Habe einfach ein paar Sekunden, ich bin nah am Wasser gebaut seit meiner Bekehrung. Und die Liebe Gottes ist das Größte, das Allergrößte. Irgendwann habe ich mitbekommen, aus der Schrift natürlich, wo sonst, dass Jesus nicht nur das Lamm ist, das geschlachtet wurde, das Opferlamm, sondern er ist auch der Löwe. Der Löwe von Juda, bestimmt schon mal gehört, ne? Er ist der Löwe und das Lamm. Das hat mich umgehauen. Das hat mich sowas von umgehauen. Man denkt immer nur, ja, der alle Macht hat, denkt man nur an Stärke, an Kraft und König und so, ne? Aber das Lamm, das hat alles gegeben. das hat sich selbst gegeben bis zum Tod am Kreuz. Und dann der Löwe von Juda. Wer will da den Mund aufmachen? Ne? Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich bin der Bruder von Uschi Benseit. Kennt ihr wahrscheinlich. Ne? Nur mal so für die, die mich noch gar nicht kennen. Bitte? Uschi Benseit. Ursula, Uschi. Ne, kennt ihr nicht. Die konnte, ab und zu kommt sie auch. Die war auch schon mal hier, ne? Ja. Ja, und ich komme ursprünglich aus der Agape-Gemeinde. Von Pastor Jürgen Zwick. Der hat mich an seine Brust genommen und mich seelsorgerlich betreut, als ich aus der Psychiatrie damals kam. Und sehr weise hat er das gemacht. Habe ich ihm auch x Jahre später gesagt. Ich sage, das ist gut. Er hat mir nicht alles erzählt, wie das alles ist. Er hat mich erleben lassen. Er hat immer diesen Raum gelassen, nicht alles zu reden, was er weiß. Er hat immer den Raum gelassen, dass ich das im Leben selber erfahre. Das war sehr, sehr weise. Ja, was habe ich denn hier heute mitgebracht? Drei Zettel. Gucken wir mal. Also ihr kennt wahrscheinlich alle Josef und seine Brüder, die Schlingel. Ja, wir sind, ich denke, wir sind alle mal so Schlingel, ne? Nicht, vielleicht nicht ganz so schlimm, nicht in dem, was wir tun, ne? Aber schuldig sind wir alle gleich vor Gott, egal was wir ausgefressen haben. Sonst würden wir wieder anfangen zu unterscheiden, ne? Ich habe ja nicht das und das, aber der da, ne? Der oder die, ne? Gibt es bei Gott nicht. Wer an einem Punkt des Gesetzes schuldig ist, der ist des gesamten Gesetzes schuldig. Schon mal gehört? Auch in der Schrift. Als ich das gelesen habe, ich war platt. Ich habe mich sowas von gefreut, weil da habe ich gelesen, es gibt keinen Unterschied zwischen uns. Ob du damals eine Bank ausgeraubt hast oder vielleicht sogar einen ermordet hast. Der andere hat nur gelogen oder betrogen, naja. Ne? Es gibt keinen Unterschied. Wir sind alle verlorene Sünder und sind des gesamten Gesetzes schuldig. So sieht Gott das und so ist Gottes Gerechtigkeit. Denn die Gerechtigkeit Gottes ist völlig anders als die menschliche Gerechtigkeit. Das sieht man auch bei dem Gleichnis von Jesus, wo er die Arbeiter in die Ernte gerufen hat. Und der übereingekommen ist, ich weiß den Lohn jetzt nicht mehr, in Silbertaler oder so, ganzen Tag zu arbeiten und zu ernten. Dann merkt er gegen Mittag, die schaffen das nicht, ich muss noch Leute holen. Hat er mittags auch noch welche geholt. Und dann gegen Abend merkt er, das wird immer noch knapp, ich hole noch mal Leute zum Arbeiten. So, der Tag war um, die Ernte war eingebracht. Und dann gab er den Letzten, die zuletzt gekommen sind, einen Silbertaler. Denen, die mittags gekommen sind, auch ein Silbertaler. Und die, die den ganzen Tag geackert haben, auch ein Silbertaler. Und da sagten die, das ist doch nicht gerecht. Du gibst den Leuten Silbertaler, die nur ein paar Stunden am Ende gearbeitet haben und uns, die wir den ganzen Tag geackert haben. Er sagt, Moment, sagt er, sind wir nicht übereingekommen mit einem Silbertaler für den ganzen Tag? Sind wir uns nicht einig gewesen? Du hast gesagt, ja, ist in Ordnung. Also was beklagst du dich und kann ich mit dem Meinen nicht tun, was ich will? Ganz einfach. Die Gerechtigkeit Gottes ist nicht die menschliche Gerechtigkeit. Gott misst anders als wir Menschen. Jetzt muss ich erstmal einen Schluck nehmen. Uns so lieb. Er hat uns so lieb, wir haben wirklich keine Ahnung. Ich auch nicht. Er hat uns so lieb. Seine Liebe ist nicht von dieser Welt, das wissen wir, ne? Es ist die himmlische Liebe. Wenn er unser Herz berührt, dann merken wir, das ist nicht von der Welt. Denn wir sind in der Welt, ihr wisst das, ihr kennt den Vers. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Sagen manche so, ja, wir sind Außerirdische. Ja, sind wir auch. Wir sind von Gott hier und haben eine Aufgabe. Und wir haben eine Aufgabe. Es geht nicht nach Quantität, nicht nach Menge, aber das Evangelium sollen wir weitergeben. Ich bin eigentlich wenig Prediger, ich bin mehr Evangelist. Nur auch nochmal für den Hintergrund, ich bin Busfahrer bei Autokraft Deutsche Bahn in Bad Oldesloe. Und Gott hat mir diesen Weg geschenkt. Ich habe einen zweiten Beruf gemacht, eben Busfahrer. Und wie gesagt, ich habe mein 180 Grad mein Leben geändert, sonst würde ich auch heute nicht hier stehen. So, jetzt komme ich. Josef und seine Brüder. Wer das mal gesamt lesen möchte, das ist im 1. Mose, die Kapitel 37 und dann 39 bis 50. Josef war der jüngste von 12 Brüdern. Und der Papa, ich lese mal aus Josef, aus 1. Mose 37, Vers 3. Da steht: Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und machte ihm einen bunten Rock. So, und ihr könnt euch vorstellen, die Brüder merkten das natürlich, dass der Papa den Jüngsten mehr lieb hatte. Und was ist man dann als normaler Mensch? Verletzt, beleidigt. Aber es waren ja 11, die konnten ja untereinander dann auch so richtig in ihr Herz ziehen. Ne? Die konnten ihn nicht lieb haben, das ging nicht. Ne? Und dann kam noch dazu, ihr kennt die Geschichte auch so, die Träume, die er hatte, 12 Garben, ne? Also seine Brüder und er haben hat er geträumt, dann erzählt er denen das noch, dass sie Garben zusammengesammelt haben. Josefs Garbe stand in der Mitte, aufrecht, und die anderen 11 Garben von seinen Brüdern verneigten sich vor der Garbe in der Mitte. Und da waren die natürlich nicht sehr erfreut, ne? Haben auch gesagt, was heißt das, glaubst du, dass wir uns mal vor dir beugen oder so? Und dann der zweite Traum noch, er träumte von Sonne und Mond und 11 Sterne, die sich auch vor ihm verneigten. Und dann steht aber auch geschrieben, der Vater schalt ihn, also er schimpfte, du, was hast du da für Träume, was denkst du eigentlich, ne? Dass wir alle hier, auch Mama und Papa, uns vor dir verbeugen und so. Steht aber, er schalt ihn, aber er behielt die Worte in seinem Herzen. So, dann gingen die 11 Brüder ja raus, der Vater schickte sie los, die Herden zu bewachen, war ein bisschen weiter außerhalb, und der Jüngste blieb zu Hause. Und dann schickte ihn aber der Vater hin. Er sollte gucken, wie es um sie steht, ob alles gut ist, ob die Herde auch da, nichts passiert ist und so. Und dann sollte er zurückkommen und Bericht erstatten. Und die Brüder sahen ihn von Ferne, und bevor er näher kam, schon in der Ferne, schmiedeten sie schon den Plan, dass sie ihn umbrächten, dass sie ihn töteten. Das ist so heftig, ne? Wenn man sich das mal vorstellt, da hinten sehen sie den Jüngsten kommen, auch noch den Schwächsten, den Kleinsten, ne? Auch wenn der Papas Liebling ist, aber dass sie sagen, den bringen wir jetzt um und dann ist Schluss und so, ne? Sie wollten ihn wirklich töten, aber der Ruben, ich weiß nicht, war Ruben eigentlich der Älteste, da habe ich jetzt gar nicht aufgepasst beim Lesen. Der Ruben jedenfalls war einer der Älteren, mindestens, oder der Älteste, der hat das verhindert, hat gesagt, ey komm, wir können das nicht, dass wir das Blut vergießen und die Schuld an uns bleibt und so. Dann haben sie sich letztendlich entschieden, sie haben ihn erstmal in eine Grube geschmissen oder eine Zisterne, die war aber trocken, und hörten ihn nachts auch schreien und schreien, aber ließen sich nicht erweichen. Und dann kam eine ismaelitische Karawane vorbei und dann kamen sie überein, Mensch, ne, warum sollen wir ihn töten oder sonst irgendwas machen? Am besten wir verkaufen ihn, dann haben wir noch was davon. 20 Silberlinge haben sie gekriegt, und dann ist er von der ismaelitischen Karawane mitgenommen worden, die ihn dann später in Ägypten dem Pharao verkauft haben, als Sklave. Und die 11 Brüder sind zurückgekommen, Ach ja, die haben seinen Rock ausgezogen, den bunten Rock. Den haben sie dem Kleinen vorher ausgezogen und haben das zerrissen, den Rock, und mit Blut verschmiert und haben dem Papa gesagt, hier, der ist vom wilden Tier getötet worden. Haben sie dann auch noch frech gelogen, ja. Man wundert sich manchmal, gegenüber wen Gott überall Gnade schenkt. Ob David und all diese Dinge mit der Frau und dem Mann an die Front geschickt, der dann getötet wurde. Der Hehler ist schlimmer als der Stehler, habe ich mal gehört. Das ist immer der, der anzettelt, ist schlimmer als der, der es ausführt. Ne? Ja, und er hat ja hingeschickt, hat gesagt, schickt ihn an die Front. Und dann wurde er ja auch getötet, der Mann von der Bathseba. Ne? Also, aber Gott, er ist dennoch Gottes Kind und gerettet. Was Gott vergibt, müssen wir mal drüber nachdenken. Ich für mich persönlich, ich diskutiere und streite nicht darüber, ich weiß, dass kein Kind Gottes verloren gehen kann. Es geht nicht. Das schaffen auch wir nicht, aus Gottes Hand zu laufen, zu fallen. Denn wer möchte so klein von Gott denken, dass er keine Macht über uns hat? Der Mann erdenkt sich seinen Weg, aber Gott lenkt. Wir kriegen das gar nicht mit. Der passt schon auf, dass keiner verloren geht. Nicht einer. Nur mal so nebenbei. Aber wie gesagt, keine Diskussionssache für mich. Ich weiß es in meinem Herzen. Deswegen habe ich noch mehr geweint, weil ich das nicht fassen konnte. Also, der Pharao erkennt, also wo der Josef verkauft wurde, der erkennt, dass Gott mit ihm war. In allem, was er tat, hat Gott das Gelingen geschenkt und so hat er eine wirklich gute Stellung gekriegt. Er war in des Pharaos Haus der oberste Diener, hatte wirklich eine gute Stellung. Bis dann die Frau ins Spiel kam. Kennt ihr? Ich habe beinahe gesagt, ja, diese Frauen, ne? Ja, diese Männer, muss man sagen. Keiner ist besser als der andere oder schlimmer. So, die Frau, wissen wir, hat ihm das Gewand runtergerissen. Er ließ es da, weil sie ihn festhalten wollte. Und das war dann so mehr oder weniger ihr Beweis. Der kam hier an, wollte mich überfallen, wollte mir Böses tun, wollte mich nehmen. Und dann habe ich noch seinen Rock oder sein Kleid erwischt, sein Gewand. Und dann ist er geflüchtet. Und da habe ich gelesen, der Pharao wurde zornig, steht da. Ist ja logisch, ne? Aber er wird ja nur wirklich zornig, wenn er der Frau Glauben schenkt. Ist das wahr? Wenn er Josef schon so weit kennen würde, dass er sagt, das kann nicht stimmen, das macht der Mann nicht, dann wäre er nicht zornig, dann wäre er nachdenklich. Aber er wurde zornig. Ich sage das nur, weil ich habe mal so einen Josef-Film gesehen, da war der Pharao so, er wollte ihn eigentlich gar nicht einsperren und so. Und, aber das entspricht nicht der Wahrheit. Wir müssen einfach an der Bibel bleiben und da finden wir die Wahrheit, ohne Schnörkel oder sonst irgendwas. Ja, er hat der Frau geglaubt. Was kam dann für Josef? 11 Jahre Gefängnis. Erstmal. 11 Jahre Gefängnis. Hat aber, ich meine, nach kurzer Zeit auch selbst da eine gute Stellung gefunden, weil Gott mit ihm war. Auch da hat er eine Position gekriegt, wo er die Leute versorgen konnte, wo er einen besseren Stand hatte, ne, wo er gebraucht wurde hier und da, ne, sodass die Aufseher im Gefängnis sich gar nicht mehr kümmern mussten um die Leute. Das hat er selbst alles übernommen, ne? Ja, und dann kam ja die Zeit, wo der Mundschenk, der oberste Mundschenk des Pharao und der Bäcker, der oberste Bäcker, ins Gefängnis geworfen wurden, weil sie Böses getan hatten. Kamen sie auch ins Gefängnis. Und dann haben die beiden einen Traum gehabt. Ich mach's kurz. Der Mundschenk hat einen Traum, der Bäcker hat einen Traum. Und sie haben das dem Josef erzählt. Und Josef hat die Träume richtig gedeutet. Der Mundschenk wurde wieder eingesetzt, wie Josef das gedeutet hat. Und der Bäcker, der wurde gehängt, wie Josef das auch gedeutet hat. Hat dem Bäcker wohl nicht gefallen, aber so ist das, ne? Nun mal. So, das war nach 11 Jahren, als sie reinkam und dann eben dann auch wieder raus, der eine gehängt, der Mundschenk kam, wurde wieder eingesetzt. Und Josef bat den Mundschenk vorher, bitte, wenn du wieder in dein Amt kommst, erzähl bitte dem Pharao von mir. Ne? Rede doch bitte, setz ein gutes Wort ein, dass ich hier rauskomme. Ne? Aber der Mundschenk hat nichts gesagt und der hat es vergessen. Der hat Josef vergessen. Und dann vergingen nochmal 2 Jahre. Da war er schon 13 Jahre im Gefängnis. Was denkt man da? Du hast Gott so lieb in deinem Herzen und dein Papa ist dir Vorbild gewesen im Glauben und so gut. Mit den Brüdern hat er vielleicht bestimmt mal hier und da zu kämpfen gehabt, aber der war im Gefängnis und hat Gott vertraut über die ganze Zeit. Davon gehe ich aus. Der ist nicht verzagt, sonst hätte Gott ihn auch nicht mehr gebrauchen können. Wenn er gefrustet wäre oder, oh Gott, der hat mich vergessen und so, da könnte Gott ihn nicht einsetzen, könnte er nichts mit ihm machen, hätte er ihm keine höhere Position geben können, selbst im Gefängnis. Sondern er war mit Sicherheit immer mit ganzem Herzen bei Gott. Der war immer da. Und er hat ihn nie vergessen und er hat bestimmt, naja, über 11 Jahre, da hat er bestimmt auch mal Tiefpunkte gehabt, wo er dachte, oh Jesus, Vater, bitte, wann hat das ein Ende? Ne? Der Mundschenk hat mich auch vergessen. Ne? Das ist schon mehr als frustrierend. Also das war eine Zeit des Reifens auch, denke ich mal. So, und dann vergingen noch 2 Jahre, bis der Pharao seinen Traum hatte von diesen 7 abgemagerten Kühen und diesen 7 fetten Kühen. Und der Pharao ließ Zeichendeuter und was weiß ich hier, hochgestellte mystische Persönlichkeiten kommen, um die Träume zu deuten, aber die konnten alle nichts, die konnten nichts zu den Traumen sagen, die hatten keine Ahnung, wie das gedeutet werden sollte. Und das kriegte der Mundschenk mit und dann fiel ihm mit einmal ein, Moment mal, das war Josef. Und dann sagte er zum Pharao, ich kenne da jemanden und so, der sitzt da noch unten. Der hat uns mal einen Traum gedeutet, und zwar mir und dem Bäcker, und beides ist eingetroffen. Ja, der Pharao ließ ihn natürlich kommen. Josef hat die Träume richtig gedeutet. Den Beweis hatte der Pharao natürlich noch nicht, aber er hat wieder erkannt, Gott ist mit ihm und so ist es. Und sein Rat war ja gewesen, die ersten 7 fetten Jahre große Scheunen zu bauen und den Überschuss immer da rein für die 7 mageren Jahre, wo es keine Ernte gibt. Ne? Und dann sagt er am Ende seiner Auslegung des Traums, sagt er, ja, such dir einen weisen Mann, einen weisen Mann, der das alles so managen kann und so. Und dann sagt er ganz einfach, wen soll ich denn da suchen? Der Mann steht vor mir, das bist du. Du wirst eingesetzt. Und der Pharao setzte ihn ja ein, gab ihm seinen Ring und setzte ihn ein über ganz Ägypten. Nur unter dem Pharao direkt war er. Nur der Pharao war über ihn. Was für eine Stellung, was für ein Vertrauen hat der gehabt. Was hat der Pharao, Gott muss ihm völlig die Augen auch aufgemacht haben. Und was für ein Zeugnis, sag ich jetzt mal. Ne? Wo kam der her und wie kam er raus? Ja, dann hat er die beste Stellung bekommen an des Pharaos Seite. Und da war er 30 Jahre alt. 13 Jahre davon im Gefängnis. Genau. Und als er 17 war, haben seine Brüder ihn in die Grube geworfen und verkauft. Dann vergingen 9 Jahre. Und zwar 7 fette und noch 2 magere Jahre. Und dann kamen seine Brüder. Also es waren mittlerweile 22 Jahre vergangen, wo sie ihn das letzte Mal gesehen haben, wo sie ihn verkauft haben. 22 Jahre. Die kamen, standen vor ihm und sie erkannten ihn nicht. Wundert mich auch nicht besonders, weil die Ägypter haben bestimmt so eine ganz spezielle Haardings, die sie machen und Schminke und 22 Jahre von 17 auf 30, da ist auch ein bisschen Veränderung mit drin, aber er erkannte seine Brüder. Und als er sie erkannte, redete er hart mit ihnen. Der war genauso umgehauen. Ja, die waren ja noch gar nicht umgehauen, die haben ihn ja gar nicht erkannt. Aber er war innerlich natürlich voll zerfahren, sag ich mal. Damit hat er nicht gerechnet. Und dann hat er, ich denke mal, ihm den Denkzettel gegeben, wo er ihn dann letztendlich doch verkauft hat, Weizen. Und dann hat er aber seinen persönlichen Silberbecher mit reingetan beim Jüngsten. Hat dann die Wachen hinterher schicken lassen, das war natürlich ein Trick, das hat er bewusst machen lassen, die Wachen hinterher schicken lassen, die haben sie nochmal angehalten, gesucht und haben gesagt, bei wem der Becher gefunden wird, der ist des Todes, hieß es zuerst. Dann haben sie ihn bei Benjamin, das war der Zweitjüngste, gefunden. Und dann ging es ja wieder zurück ins Haus des Pharao, zu Josef. Und dann haben die Brüder sich alle angeboten, haben gesagt, wir werden alle deine Sklaven sein, wir wissen nicht, wie der da reinkommt, aber bitte behalt Benjamin nicht hier, wegen dem Vater. Der hat ja schon sehr, sehr viel gelitten, als er die Nachricht von Josef hörte, der ja noch lebt. Und als sie ihm das alles erzählten, die Brüder flehten ihn an, da ging nichts mehr bei Josef. Da ging gar nichts mehr. Ich lese aus 1. Mose 45, Vers 1 bis 8. Da konnte Josef nicht länger an sich halten, vor allen, die um ihn herstanden, und er rief: Lasst jedermann von mir hinausgehen. Und es stand kein Mensch bei ihm, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharao hörten, und sprach zu seinen Brüdern: Ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten. So erschraken sie vor seinem Angesicht. Er aber sprach zu seinen Brüdern: Tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu. Und er sprach: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn es sind nun 2 Jahre, dass Hungersnot im Lande ist, und sind noch 5 Jahre, dass weder Pflügen noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Der hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägyptenland. Da steckt eine Menge Ladung drin, ne? Haben wir das gehört? Was in seinem Herzen war? Nicht die Brüder haben ihn dahin geschickt. Er guckte immer nach oben. Gott hat das so geführt. Und zwar zur Errettung für viele bei den Hungersnöten, dass er eingesetzt wird, dass er den Traum des Pharao deutet und. Da ist er. Ich hab nochmal. Also, Vers 1, er konnte nicht länger an sich halten. Denen geht es, wie mir das manchmal geht, dass die Tränen so schon hier, die Grenze hier oben ist. Er konnte das nicht länger sich so verbergen, vor allem den anderen, die da standen, und vor seinen Brüdern. Deswegen schickte er sie heraus. Und dann hat er das gesagt, weil er nicht mehr konnte. Und was mir auch groß geworden ist, er weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharao hörten. In dem Haus, wo er war, hörten das draußen die Ägypter so laut, musste er weinen. Und auch im Haus des Pharao hörten sie das. Und die Brüder, die waren so erschraken sie. Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten. So erschraken sie vor seinem Angesicht. Die konnten sprichwörtlich nicht sprechen. Man würde heute sagen, wirklich, als wenn man einen Schock kriegt. Die Brüder waren geschockt, dass der Oberste, vor dem sie auch Angst und Respekt, mit einmal sagt: Ich bin euer Bruder. Ich bin Josef. Da purzelte das alles. Wir wollten den töten. Wir haben ihm Gewalt angetan. Wir haben ihn verkauft. Und der hat jetzt diese Position. Hilfe, das ist Gottes Strafe. Ganz klar, das ging ihnen alles durchs Herz. Und deswegen kriegten die auch keinen Ton raus. Ich glaube, da würde niemandem noch was einfallen. Aber, Vers 7 und 8, aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Der hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägyptenland. Ganz klares Bekenntnis, selbst Josef hat nichts damit zu tun, sondern Gott hat das alles genauso gelenkt und geführt. Mit Leid, mit Tiefen für Josef und mit Höhen. Es gehört beides dazu, genau wie im Christendasein. Wir wissen und verbreiten auch nicht die Nachricht, werd Christ und dann geht es dir nur noch gut, Gott hilft dir in allen Situationen. Das ist nicht das Evangelium. Wir wissen, dass da auch Leidvolles drin steht. Aber wie gesagt, Blick immer nach oben, besonders im Leid. Besonders im Leid. Blick nach oben. Es verändert sich scheinbar nichts. Die reifen Christen, die kennen das und wissen das. Scheinbar verändert sich nichts. Aber nur scheinbar. Ich schütte mein Herz vor Gott aus und sage: Hilfe bitte, Hilfe. Ich kann kein Gebet mehr formulieren, ich will auch keine großen Worte machen, ich kann es auch gar nicht. Hilfe bitte. Er sieht alles, er weiß alles. Und meine Erfahrung, er lässt uns nie, nicht ein einziges Mal lässt er uns im Stich. Wir mögen das so empfinden vielleicht, aber es ist nicht wahr, er ist immer da. Wenn der Himmel bewölkt ist, dicke Regenwolken, scheint die Sonne, ist sie da oder scheint sie nicht, ist sie weg? Die Sonne, die ist da. Flieg mal über die Wolken, dann weißt Bescheid. Die Sonne ist immer da, nur hier unten ist dunkel. Und so ist es mit Gott, wenn es dunkel ist in unserem Leben, Leid, Schmerz, was immer da sein mag. Wenn du ein Kind Gottes bist, Betonung darauf, wenn du wiedergeboren bist in deinem Herzen und ihn erkannt hast mit deinem Herzen, dann weißt du, dass du Kind Gottes bist. Das kann dir niemand rauben, egal was passiert. Das ist das Gute, ne? Gott bleibt treu. Eine der wichtigsten Botschaften. Gott bleibt treu. Und er möchte so gerne treue Leute und nicht Hochbegabte. Hochbegabte schaden auch nichts, ne? Im Dienst, ne? Das wollte ich vorher noch sagen, an alle, die einen Dienst tun, hier in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde, für Jesus, für Gott. Gott sieht dich, er sieht dich, er sieht jeden Handschlag, er sieht jedes Wort und hört jedes Wort, was du sprichst, auch zu den Kindern, was du tust. Er sieht dich und er vergisst nicht. Das möchte ich nur noch mal sagen, ganz persönlich, für alle, die für Gott etwas tun. Er merkt sich alles. Und er freut sich. Das war nebenbei noch. Ja, und genau das habe ich geschrieben. Es war keine Rache, keine Wut in Josefs Herzen, als er sich zu erkennen gab. Überhaupt nicht. Sondern er hatte Gott im Herzen. Er hatte Gott im Herzen und das kam raus. Ja, das macht den Unterschied. Und dann 1. Mose, Kapitel 50, jetzt komme ich auch langsam zum Ende. 1. Mose, Kapitel 50, Vers 15 bis 20. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war. Genau, der wurde dann begraben, ne? Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war und sprachen, da geht schon wieder los, tuschel, tuschel, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Und darum ließen sie ihm sagen, sie sagten es nicht selber, sondern sie schickten jemand, darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Was macht Josef? Er weinte. Er weinte. Josef aber weinte, als sie solches zu ihm sagten. Ich kann mir vorstellen, dass er auch weinte, weil er enttäuscht war, dass die Brüder ihn immer noch nicht in seinem Herzen erkannt haben, dass sie noch nicht sein Wesen, sein Inneres erkannt haben, dass Gott da zu Hause ist, der Gnädige und Barmherzige. Das haben sie nicht gesehen. Ich glaube, die haben ihn immer noch von außen gesehen. Deswegen, der Papa ist gestorben, oh, jetzt wird er sich aber rächen. Habe ich auch gedacht, Mensch, wie haben die Josef beurteilt? Wahrscheinlich nur vom Äußeren her. Auch von dem, was er sagte, aber das Herz eines Menschen erkennen, das ist was ganz anderes. Ja, aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten, und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Das kommt uns bekannt vor, ne? Fürchtet euch nicht. Die Bibel ist voll davon. Gott selbst sagt es, Gottes Engel sagten das, ne? Fürchtet euch nicht. Das sagt Gott immer wieder zu uns. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes Statt? Bin ich denn Richter, dass ich euch richte? Bin ich Gott? Ich fälle kein Urteil. Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen. Um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. So wohnte Josef in Ägypten mit seines Vaters Hause und lebte 110 Jahre. Das ist ja noch ein junger Hüpfer, habe ich so gedacht. Wenn man im Alten Testament sieht, wie alt die geworden sind, aber das war wohl zu einer anderen Zeit, ne? Ich glaube, Methusalem war wohl der am längsten gewandelt ist. Also, aber 110 Jahre, das war wohl die Zeit, wo die Leute so nicht mehr ganz so alt wurden. Ne? Also, aber was mir hier aufgefallen ist, wisst ihr, ich persönlich, ich liebe die Bezeichnung Herzenskenner für Jesus. Weil Gott sieht auch, was außen vor Augen ist. Und wir sowieso, wir gucken außen, na, wie ist er angezogen, wie sieht er aus, na, der Scheitel, mal wieder Schuhe putzen, ne, was weiß ich so. Oder wie redet der? Der kann ja gar kein richtiges Deutsch. Das ist völlig egal, weil Gott kommt jetzt immer auf unser Herz an. Das Innere, unser Herz ist wichtig. Du kannst draußen verkommen sein, kaputt, verlottert, lange Fingernägel. Unwichtig. Gott sieht immer unser Inneres. Das ist das Wichtigste. Gott hat manchmal eigenartige Wege. Und ich möchte euch ermutigen, seid mutig. Ich habe so viele Begebenheiten, weil ich Busfahrer bin, ist klar. Ich habe den Vorteil, dass ich jeden Tag immer ganz viele neue Menschen treffe. Und die kann ich dann mit meinem Zeugnis losschicken oder erzähle so von Jesus. Oder die Jugendlichen kommen dann langsam raus, dass sie auch mal im Jugendlager waren, in der christlichen Gemeinde und so. Sehr interessante Gespräche. Auch vor allem Kinder Gottes lernt man dadurch kennen, die sich sonst auch nicht zu erkennen geben würden. Die sagen mir dann mal, was, du glaubst auch an Jesus? Ich sage, klar, sag ich, ne? Und auch ein Pastor war dabei, ein Schwarzer, ganz lieber Kerl, Abuchi, Abu, kurz Abu. Abuchi, das war ein Pastor, den habe ich abgeholt, als ich mit Ratzeburg gefahren bin. Und da haben wir uns lange unterhalten und der war so angetan. Ja, das kommt dabei raus, wenn man viel von Jesus redet. Aber ich hatte mal einen Weg, nur um mal ein Beispiel zu sagen, weiß ich jetzt nicht, 15 Jahre her oder so, bin ich mit Schmerzen aufgewacht, mitten in der Nacht, war so bei 2 rum. Schmerzen, ohne Ende. Ich wusste zuerst, wachst du auf und weiß gar nicht, wach, wieso? Und dann mit einmal, Nierenkoliken. Kennt das jemand? Besser nicht. Wünsche ich keinem. Also das ist sowas von heftig. Ja, jetzt weiß ich, was das bedeutet, ne? Und sofort Notarzt angerufen und ich konnte den Kopf gar nicht mehr zusammensammeln, nur noch Handy geschnappt und Schlüssel und so in der Jogginghose raus ins Krankenhaus. Ich dachte auch so, warum? Aber ich habe Gott nicht ernsthaft gefragt, warum? Ne? Ich habe nur gedacht, warum? Ich habe noch nie was gehabt über x Jahre, ne? Nicht mal andeutungsweise. Und der vermutete auch auf Nierenkoliken, der eine von den Pflegern, die mich geholt haben. Und als wir fuhren, sagte er, er ist ein guter Fahrer, sagte er, mein Kollege ist ein guter Fahrer. Manchmal kann das sein durch die Fahrt, dass die Schmerzen weggehen, dass sich die Steine da irgendwie so... Und der fuhr und tatsächlich, vielleicht 2 Minuten, da merkte ich, oh, wird besser. Ich sage euch, das waren Schmerzen, ich kann das so, wie ich es empfunden habe, das war ein Gefühl, als wenn von so einem 40-Tonner, so einem LKW, ein Rad auf meiner Niere drauf ist. So ein Schmerz habe ich gehabt. Das war Wahnsinn. Also ich wüsste im Moment nichts Vergleichliches, aber egal. Und dann kam ich ins Krankenhaus und ich hatte keine Schmerzen mehr. Ich dachte, was soll ich hier? Na, so. Aber ich fragte Jesus auch schon auf dem Weg. Ich sage, Mensch, oh, musste das sein? Echt jetzt, ne? Was hast du vor? Und habe ihn aber nicht so konkret danach gefragt, ob er einen Plan hat oder so. Ich war nur im Krankenhaus, die haben mir gleich ein Zimmer zugeteilt und da war ich dann die Nacht geblieben, zur Sicherheit. Dann kriegt man mal so einen Filter, wo man dann, wenn man dann mal muss, ob da Steinchen noch drin sind und so. Und da war einer im Zimmer, der war um die 90, ein ganz alten Kerl, größer als ich, Kerl wie ein Baum. Ganz alter, der lag da. Und dann dauerte das nicht lange. Man findet immer einen Grund, von seinem Leben zu reden, von Jesus zu reden. Und wir tauschten unsere Lebensgeschichten aus. Er kam aus Schwarzenberg, war da angestellt bei einem Gutsherrn oder so, der Groß, und da arbeitete er schon, solange er denken kann, im Wald. Ne? Er war der Wald, sagt er, der Wald, ja, die Natur. Er sagt, der Wald ist mein Gottesdienst. Also ich sagte, Mensch, wäre gut, mal zum Gottesdienst zu gehen. Ja, sagt er, ich habe meinen Gottesdienst immer im Wald, sagt er. Ne? So, das ist für mich so das Gottesdienstgebäude. So, habe ich so stehen lassen. Ne? Aber er hörte mein Zeugnis und ich habe ihm ganz klar gesagt, ich sage, entweder ich sage Josef, Johann oder Rüdiger, weiß ich nicht, eins von beiden. Aber spielt keine Rolle. Ich sagte zu ihm, wir brauchen Vergebung. Das sage ich auch zu meinen ganzen Arbeitskollegen. Ich bin da der Prediger. Ich sage zu ihnen, du brauchst Vergebung. Du hast genug Mist gemacht. Da brauchst du mir gar nichts zu berichten von. Du weißt es selber. Ich sage, du brauchst Vergebung vor Gott, wenn du eines Tages vor ihm stehst. Schlecht, sage ich. Ganz schlecht. Weil Gott muss gerecht sein, weil er ist Gott. Und das sage ich zu meinen Kollegen. Ja, und das habe ich auch zu ihm gesagt. Und da wusste ich auch, warum ich ins Krankenhaus kam. Weil ich mit ihm in einem Zimmer ihm das Evangelium sagen sollte. Und dann kam das noch so, dass mitten in der Nacht, ich musste noch eine Nacht bleiben, ich wollte eigentlich nicht, habe ich dann gesagt, naja, stellen Sie sich mal vor, das passiert nächste Nacht wieder. Ich sagte, nee, mache ich mir gar nicht mal vorstellen, ich bleibe hier. Musste ich noch eine Nacht bleiben. Und da hat der Johann oder der Rüdiger, der hat so eine Schmerzen gehabt, und das war wirklich, der steckt was weg, ne? Das hat man auch so gemerkt, hat man ihm abgespürt, dass er hat gejammert, ne? So ein Wimmern, ne? Und dann eine Zeit lang mit angehört, dann stieg ich auf, ging zu ihm ans Bett, ich sag, hier Johann, was ist los, hast du Schmerzen? Und er sagt, ja. Ich sag, soll ich dir was Mittel holen? Er sagt, nein, sagt er, die Schwester hat mir schon so viel gegeben, sie sagt, sie darf mir nichts mehr geben. Also er hat schon so viel gekriegt bis an die Grenze, Schmerzmittel, und die halfen alle nicht. Und dann habe ich gesagt, hier, Johann, ich nenne ihn mal Johann. Johann, ich sage, wenn du möchtest, so sage ich das zu jedem Menschen, ne, wenn ich beten möchte für den. Wenn du möchtest, dann bete ich für dich, spreche ich ein Gebet. Ja, sagt er ja. Dann habe ich meine Hand auf seinen Fuß gelegt und habe für ihn gebetet. Habe Gott gebeten, dass die Schmerzen weggehen. Und dann war das für eine kurze Zeit weg und dann kam das wieder. Ich wusste, was Sache war. Ich stand wieder auf, ging nochmal zu Johann. Ich sage, Johann, ich bete nochmal für dich. Ja, sagt er. Dann habe ich nochmal gebetet. Und dann war Ruhe die ganze Nacht. Da hat er geschlafen. Ich möchte damit nur nochmal betonen, seid mutig. Verliert nicht die Hoffnung, verliert nicht den Mut, wenn es beim ersten Mal nicht klappt. Betet nochmal. Ich glaube, selbst Jesus musste zweimal beten, ne, irgendwo. Selbst Jesus, unser Herr. Deswegen seid mutig und seid mutig und redet von Jesus. Wenn ihr Leute kennt, mit denen ihr doch länger Gespräche habt oder so, und wenn es eine Person ist, dann seid ihr für die eine Person noch hier auf Erden. Denn wir sind nur hier, weil wir einen Auftrag haben. Den Namen Jesus weitergeben. Schmeißt mit dem Namen Jesus, schmeißt um euch herum wie der Seemann den Samen. Die hauen alle wieder ab. Ja, zwei haben ihr Leben Jesus übergeben. Einer im Auto bei mir und einer im Bus. Ist noch gar nicht so lange her. Vielleicht 4 Monate, 3, 4 Monate. Und ich frage immer, ich sage, nee, du musst nicht machen, weil ich jetzt was gesagt habe. Ich sage, nur wenn du 100%ig Vertrauen hast zu Jesus, wenn du glaubst und weißt, dass du schuldig bist vor Gott und er hat das alles, ja, ich will. Und wenn die wollen, dann spreche ich mit denen auch das Gebet, dass sie ihr Leben in Jesu Hände legen. Und dann sage ich, jetzt ist es deine Sache. Ich kann nicht weiter, ich bin kein Betreuer, ich bin nur ein Evangelist, ich das Evangelium raushauen, das ist meine Stärke, sag ich mal. Und Gott hat mir den. Ja, was heißt nur? Als ich noch im Reisedienst war, ich war damals bei Berg im Reisedienst, ungefähr 3,5 Jahre, habe einen eigenen Bus gehabt. Gegen Ende der Fahrt, wenn wir wieder über die A24 Richtung Lübeck kamen, kurz vor der Fahrt habe ich dann nochmal so Abschluss gemacht, ja, vielen Dank und dies und Dank. Und dann haben die noch gesammelt, Trinkgeld und so. Und dann habe ich mir das nicht nehmen lassen, habe so manches Mal, und zwar auch länger, von Gott erzählt. Und dass es ihn wirklich gibt und dass wir ihn brauchen, dass wir Vergebung brauchen. Das habe ich über das Mikrofon der ganzen Reihe. Und ich habe jedes Mal gedacht, ja Jesus, wenn du das zulässt, dann werde ich gefeuert oder kriege zumindest eine Ermahnung. Weil der Chef, der kannte genügend Leute von den Reisetruppen, von allen, die kannten ihn auch persönlich. Der hat auf jeden Fall davon gehört, das war mir völlig klar. Und er hätte ja sagen können, Uwe, pass mal auf, das mit deinen Predigen da vorne wirklichen Fahrtende, das lass mal lieber nach. Habe ich nie gehört, auch bei Autokraft. Ich habe schon immer gewartet, na, kommt da was? Nee, die haben mich nur aus der Einweisung rausgenommen, weil die wussten, wenn sie mich zur Einweisung mitschicken mit irgendeinem Neuen, dann kommt irgendwann in der Pause die Predigt. Ne? Deswegen mache ich keine Einweisung mehr, hat mir zwar keiner gesagt, aber ich weiß das. Aber ich habe kein Verbot gekriegt bis jetzt. Ich bin Gott dankbar. Und ich werde auch nicht verfolgt oder so, sondern es ist ein sehr herzliches Arbeitsklima bei Autokraft in Oldesloe. Selbst mit dem Moslem zur Begrüßung, mehrere begrüßen wir uns, zack, und umarmen uns. Und das ist nicht gespielt. Ich habe die sowas von lieb, Die wissen alle von Jesus, die lehnen das alle ab. Zwei davon haben ihren Teppich mit und beten im Bus auch Richtung Osten oder Mekka, ich weiß das nicht. Bis jetzt hat sich keiner bekehrt. Ich weiß nicht, ob sie es so tun werden. Aber unsere Aufgabe ist es, alle Menschen zu lieben, ob sie glauben oder nicht. Und die, die uns Böses wollen und die, die uns Böses getan haben, die müssen wir noch mehr lieben. Sage ich euch auch aus Erfahrung. Das dauert manchmal, bis das innerlich überwunden ist. Und wir sagen, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld, dass ich auf den, der mich beklaut hat, zum Beispiel böse war. Vergib mir. Ich bitte, segne diesen Menschen. Herr, segne ihn, ich gebe ihn in deine Hände und bitte nur um deinen Segen. Der Segen Gottes kann unterschiedlich ausfallen, wissen wir. Der kann mal Zucker hinstreuen, der kann auch mal einen Arm brechen. Es muss aber alles dem Segen dienen. Wenn, Gott weiß schon, was er macht. Ne? Aber habt die lieb, die ihr gar nicht, mit denen ihr gar nicht klarkommt. Habt sie lieb von Herzen. So, ich glaube, seid mutig, auch mal für jemanden zu beten, auch wenn es komisch ist. Ich bete auch auf offener Straße. Eine Krebskranke wurde auch geheilt, die ist wieder zu Hause bei ihrem Freund. Einer stand vor einer Rückenoperation damals in der Musik- und Kongresshalle, einer von den technischen Leitern, für den habe ich auch gebetet. Da kam der ganze Trupp Roadies um die Ecke, die die Trucks beladen und die ganze Musikequipment aufbauen. Ich wollte in der Erde versinken, mir war das so peinlich. Ne? Und ich stand da und betete für ihn und die gingen direkt an uns vorbei in der Hansa-Halle damals. Und dann brauchte er nicht mehr zur Operation. Ich brauchte nichts mehr zu sagen. Der wusste, in welchem Namen ich gebetet habe. Der wurde nicht operiert und sprang wieder rum, konnte sich wieder bücken und alles. Und ich habe gedacht, rede du. Ich habe alles erzählt. So, meine Lieben, seid mutig. Und wenn das ein einziges Menschlein ist, und ihr nur zaghaft sagt den Namen Jesus, wir brauchen ihn. Macht das. Gott wird segnen. Ob wir stottern oder nicht, spielt keine Rolle. Ja, Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du alle Zeit mit uns bist, Herr. Und dass nichts und niemand die Liebe zu uns brechen kann. Es geht einfach nicht, weil du bist der Allerhöchste und du hast alle Macht. Das können selbst wir nicht wirklich verstehen, Herr Jesus. Wir versuchen, viele Dinge zu berechnen oder fürchten uns vor viele Dinge oder auch, was in der Welt abgeht. Ach, es wird noch viel, viel schlimmer. Herr Jesus, aber Herr, wir können uns freuen, wir dürfen uns freuen. Wir sind die Einzigen, die wirklich allen Grund haben, sich zu freuen. Wie das Lied, das Juliane am Anfang gesungen hat, freut euch, ihr Kinder Gottes, freut euch. Habt keine Angst, ermutigt euch untereinander. Vater, danke für deinen Segen jetzt für jeden Einzelnen, auch wenn wir nach Hause gehen, dass du mit jedem Einzelnen bist. Herr Jesus, und ich wünsche und bitte von Herzen, dass jeder seine eigene Erfahrung macht mit dir. Ganz neu. Und auch dafür betet, dass er die Freude wieder loskriegt in seinem Herzen. Dass er daran denkt, auch für die Freude wieder zu beten. Denn du schenkst gerne Freude, weil wenn wir uns freuen, dann freust du dich auch. Amen. Gottes Macht halte dich aufrecht. Gottes Weisheit führe dich. Gottes Auge schaue für dich. Gottes Ohr höre für dich. Gottes Wort spreche für dich. Gottes Hand schütze dich. Gottes Weg liege vor dir. Gottes Schild schirme dich. So segne dich der gütige Gott. Amen.